Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga német nyelvből. Harmadik vizsga rész. Hallott szöveg értése.
Guten Tag. Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die Aufgaben dazu sind in diesem Heft. Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. Dann hören Sie die Aufgabenstellung. Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. Danach hören Sie den Text das erste Mal. Dann haben Sie circa eine Minute Zeit. Sie hören dann den Text das zweite Mal. Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück!
Erste Aufgabe. Sie hören einen Text über das Problem des Übertourismus in Brügge. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie, welche Aussage richtig, R, und welche falsch, F, ist. Kreuzen Sie die Antwort beim Hören an. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit.
Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Übertourismus in Brügge. Durch die kleinen Gassen und Straßen des malerischen Brügge laufen zahlreiche Touristen. Viele zieht es Richtung Marktplatz und Belfried, einem 83 Meter hohen Turm, der das Wahrzeichen der Stadt ist. Auf dem großen Platz machen sie Fotos, einige stehen in einer Schlange, warten auf die nächste freie Pferdekutsche. Nach Brügge mit seinen Brücken und Kanälen und seinen gut erhaltenen Gebäuden aus dem Mittelalter reisten im vergangenen Jahr mehr als 8 Millionen Touristen. In eine Stadt, in der 120.000 Einwohner leben, rund 20.000 davon im Ortskern. An manchen Tagen, etwa im Dezember, kamen auf einen Bewohner in der Altstadt 3 Touristen, rechnet Bürgermeister Dirk de Vau vor. Nicht alle finden das gut. Ein Bewohner, der gerade mit seinem Hund unterwegs ist, meint, es sind zu viele Besucher in der Stadt. Man muss nur ein Fahrrad nehmen und versuchen, die Straße zu überqueren, dann sieht man das Problem. Bürgermeister Dirk de Vau drückt sich vorsichtiger aus. Jeder Tourist ist im sogenannten Venedig des Nordens willkommen. Er gibt aber auch zu, dass er sich mehr Reisende wünscht, die länger in Brügge bleiben. Denn viele Besucher kommen nur für einen Tag, manche auch nur für wenige Stunden. Sie werden mit Bussen aus anderen Städten hergefahren, etwa aus Brüssel oder aus dem nahegelegenen Seebrücke, wo die großen Kreuzfahrtschiffe anlegen.
Sie haben keine Zeit, in ein Restaurant zu gehen oder auf einer Terrasse zu sitzen und etwas zu trinken. Es muss alles sehr schnell gehen. Und das stört das normale Leben in Brügge ein wenig.
Dagegen versucht Brügge, etwas zu tun. Im Hafen von Seebrücke, dürfen statt 4 oder 5 nur 2 Kreuzfahrtschiffe pro Tag festmachen.
Wir wollen kein Geld verwenden, um diese Art von Tourismus zu fördern. Wir machen keine Werbung in anderen Ländern, um zu sagen, bitte kommen Sie für einige Stunden nach Brügge.
Dirk de Vau will auch dafür sorgen, dass in den Straßen und Gassen, in denen Touristen hauptsächlich unterwegs sind, künftig nicht mehr nur Souvenir-, Schokolade- und Biergeschäfte das Bild prägen. Einen solchen sehr großen Laden mit rund 400 Biersorten und einer Bar besitzt auch Daniel Jonkere. Seine Eltern haben hier früher Hähnchen verkauft, doch damit kann man heute keinen Profit mehr machen. Die Aussagen des Bürgermeisters sieht Daniel Jonkere kritisch. Die meisten Tagestouristen würden etwas kaufen und selbst wenn sie nur 5 oder 10 Euro ausgeben, ist er glücklich. Wie für andere beliebte Orte ist es auch für Brügge nicht ganz einfach, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Auf der einen Seite sollen viele Besucher kommen, zumal etliche Arbeitsplätze vom Tourismus abhängen. Gleichzeitig soll aber auch die Lebensqualität der Bewohner nicht zu stark darunter leiden. Brügges Bürgermeister Dirk de Vau hat Kontakt mit Amtskollegen in Amsterdam, Wien, Barcelona und Dubrovnik. Mit ihnen tauscht er Erfahrungen aus und sie versuchen zu klären, wie man mit dem wachsenden Tourismus in den Städten am besten umgeht. Sie haben jetzt 1 Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Übertourismus in Brügge. Durch die kleinen Gassen und Straßen des malerischen Brügge laufen zahlreiche Touristen. Viele zieht es Richtung Marktplatz und Belfried, einem 83 Meter hohen Turm, der das Wahrzeichen der Stadt ist. Auf dem großen Platz machen sie Fotos, einige stehen in einer Schlange, warten auf die nächste freie Pferdekutsche. Nach Brügge mit seinen Brücken und Kanälen und seinen gut erhaltenen Gebäuden aus dem Mittelalter reisten im vergangenen Jahr mehr als 8 Millionen Touristen. In eine Stadt, in der 120.000 Einwohner leben, rund 20.000 davon im Ortskern. An manchen Tagen, etwa im Dezember, kamen auf einen Bewohner in der Altstadt 3 Touristen, rechnet Bürgermeister Dirk de Vau vor. Nicht alle finden das gut. Ein Bewohner, der gerade mit seinem Hund unterwegs ist, meint, es sind zu viele Besucher in der Stadt. Man muss nur ein Fahrrad nehmen und versuchen, die Straße zu überqueren, dann sieht man das Problem. Bürgermeister Dirk de Vau drückt sich vorsichtiger aus. Jeder Tourist ist im sogenannten Venedig des Nordens willkommen. Er gibt aber auch zu, dass er sich mehr Reisende wünscht, die länger in Brügge bleiben. Denn viele Besucher kommen nur für einen Tag, manche auch nur für wenige Stunden. Sie werden mit Bussen aus anderen Städten hergefahren, etwa aus Brüssel oder aus dem nahegelegenen Seebrücke, wo die großen Kreuzfahrtschiffe anlegen.
Sie haben keine Zeit, in ein Restaurant zu gehen oder auf einer Terrasse zu sitzen und etwas zu trinken. Es muss alles sehr schnell gehen. Und das stört das normale Leben in Brügge ein wenig.
Dagegen versucht Brügge, etwas zu tun. Im Hafen von Seebrücke dürfen statt 4 oder 5 nur 2 Kreuzfahrtschiffe pro Tag festmachen.
Wir wollen kein Geld verwenden, um diese Art von Tourismus zu fördern. Wir machen keine Werbung in anderen Ländern, um zu sagen, bitte kommen Sie für einige Stunden nach Brügge.
Dirk TV will auch dafür sorgen, dass in den Straßen und Gassen, in denen Touristen hauptsächlich unterwegs sind, künftig nicht mehr nur Souvenir-, Schokolade- und Biergeschäfte das Bild prägen. Einen solchen sehr großen Laden mit rund 400 Biersorten und einer Bar besitzt auch Daniel Jonkere. Seine Eltern haben hier früher Hähnchen verkauft, doch damit kann man heute keinen Profit mehr machen. Die Aussagen des Bürgermeisters sieht Daniel Jonkere kritisch. Die meisten Tagestouristen würden etwas kaufen und selbst wenn sie nur 5 oder 10 Euro ausgeben, ist er glücklich. Wie für andere beliebte Orte ist es auch für Brügge nicht ganz einfach, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Auf der einen Seite sollen viele Besucher kommen, zumal etliche Arbeitsplätze vom Tourismus abhängen. Gleichzeitig soll aber auch die Lebensqualität der Bewohner nicht zu stark darunter leiden. Brügges Bürgermeister Dirk TV hat Kontakt mit Amtskollegen in Amsterdam, Wien, Barcelona und Dubrovnik. Mit ihnen tauscht er Erfahrungen aus und sie versuchen zu klären, wie man mit dem wachsenden Tourismus in den Städten am besten umgeht. Sie haben wieder Zeit, ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der ersten Aufgabe.
Zweite Aufgabe. Sie hören einen Text über ein besonderes Museum. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Beantworten Sie die Fragen beim Hören. Schreiben Sie zu jedem Punkt eine kurze Antwort. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit.
Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe.
Das Gastronomiemuseum in Lyon.
Der Appetit kommt beim Essen, der Durst verschwindet beim Trinken. Das ist eine der Weisheiten von François Rabelais, dem Schriftsteller und praktizierenden Arzt, der von 1532 bis 34 in Lyon lebte und im Hôtel Dieu arbeitete, jenem damals schon altehrwürdigen Krankenhaus im Zentrum der Stadt. Ein ausladender Prachtbau, direkt an der Rhone gelegen, doch zuletzt in beklagenswertem Zustand. 2010 musste das Universitätsklinikum ausziehen, das Hôtel Dieu wurde grundsaniert und umgebaut.
Die Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon zog ein. Ein Kulturzentrum soll es sein, sagt sein Direktor. Das erste, das ganz der Gastronomie gewidmet ist. Auf 4 Etagen, gleichzeitig Museum, Erlebnisort fürs große Publikum, wie auch Lehr- und Forschungsanstalt zur Ausbildung von Köchen, Kellnern und Sommeliers. Die Philosophie des Hauses ist es zu zeigen, dass Gastronomie nicht nur den Besuch großer Restaurants meint, sondern das, was man jeden Tag kocht und isst. Und auch zu zeigen, wie wichtig das ist für die Gesundheit, fürs Wohlbefinden letztendlich von uns allen.
In 6 Abteilungen erwartet den Besucher ein Gang durch die Geschichte der Ernährung und der Kochkunst, präsentiert durch Öfen und Herde, Töpfe und Schüsseln, Teller und Tassen, Kuchenformen aus mehreren Jahrhunderten, Plakate, Kochbücher, historische Fernsehsendungen über das Kochen, Filme zu Gemüseanbau und Rinderzucht. Ein eigener Saal wendet sich an Kinder, Schautafeln, Computeranimationen und Spiele vermitteln, was zum Beispiel Fette sind oder Vitamine, wo bei der Kuh die Milch rauskommt und warum sie so gesund ist. Der Höhepunkt des Rundgangs ist die Schauküche, wo täglich 9 Stunden lang mehrere Köche zeigen werden, wie man Fleisch richtig brät, welches Gemüse sich wofür besonders eignet, was eine gute Suppe ausmacht. Das Gastronomiezentrum von Lyon ist das erste seiner Art in Frankreich. Mindestens 3 weitere werden folgen. Jedes setzt ein eigenes Hauptthema. Das Lyoner Haus hat den Schwerpunkt Ernährung und Gesundheit. In Dijon wird es um den Weinbau gehen. In Tours sollen soziale Fragen rund ums Essen im Mittelpunkt stehen.
Sie haben jetzt 1 Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Das Gastronomiemuseum in Lyon.
Der Appetit kommt beim Essen, der Durst verschwindet beim Trinken. Das ist eine der Weisheiten von François Rabelais, dem Schriftsteller und praktizierenden Arzt, der von 1532 bis 34 in Lyon lebte und im Hôtel Dieu arbeitete, jenem damals schon altehrwürdigen Krankenhaus im Zentrum der Stadt. Ein ausladender Prachtbau, direkt an der Rhone gelegen, doch zuletzt in beklagenswertem Zustand. 2010 musste das Universitätsklinikum ausziehen, das Hôtel Dieu wurde grundsaniert und umgebaut.
Die Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon zog ein. Ein Kulturzentrum soll es sein, sagt sein Direktor. Das erste, das ganz der Gastronomie gewidmet ist. Auf 4 Etagen, gleichzeitig Museum, Erlebnisort fürs große Publikum, wie auch Lehr- und Forschungsanstalt zur Ausbildung von Köchen, Kellnern und Sommeliers. Die Philosophie des Hauses ist es zu zeigen, dass Gastronomie nicht nur den Besuch großer Restaurants meint, sondern das, was man jeden Tag kocht und isst. Und auch zu zeigen, wie wichtig das ist für die Gesundheit, fürs Wohlbefinden letztendlich von uns allen.
In 6 Abteilungen erwartet den Besucher ein Gang durch die Geschichte der Ernährung und der Kochkunst, präsentiert durch Öfen und Herde, Töpfe und Schüsseln, Teller und Tassen, Kuchenformen aus mehreren Jahrhunderten, Plakate, Kochbücher, historische Fernsehsendungen über das Kochen, Filme zu Gemüseanbau und Rinderzucht. Ein eigener Saal wendet sich an Kinder, Schautafeln, Computeranimationen und Spiele vermitteln, was zum Beispiel Fette sind oder Vitamine, wo bei der Kuh die Milch rauskommt und warum sie so gesund ist. Der Höhepunkt des Rundgangs ist die Schauküche, wo täglich 9 Stunden lang mehrere Köche zeigen werden, wie man Fleisch richtig brät, welches Gemüse sich wofür besonders eignet, was eine gute Suppe ausmacht. Das Gastronomiezentrum von Lyon ist das erste seiner Art in Frankreich. Mindestens 3 weitere werden folgen. Jedes setzt ein eigenes Hauptthema. Das Lyoner Haus hat den Schwerpunkt Ernährung und Gesundheit. In Dijon wird es um den Weinbau gehen. In Tours sollen soziale Fragen rund ums Essen im Mittelpunkt stehen.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der zweiten Aufgabe.
Dritte Aufgabe. Sie hören jetzt einen Text über die Geschichte des Kaugummis. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, worüber gesprochen wird, und markieren Sie diese Aussage mit X. Wenn über etwas nicht gesprochen wird, lassen Sie das Kästchen leer. Insgesamt können Sie 6-mal ankreuzen. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit.
Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Kaugummi. Egal ob Nüsse oder Tabakkörner oder Harze, schon immer hatten die Menschen das Bedürfnis, auf irgendetwas herumzukauen. Jede Kultur hatte andere Vorlieben. Der älteste Vorläufer des Kaugummis, den man bei Ausgrabungen in Südschweden gefunden hat, eine Masse aus Birkenpech mit entsprechenden Zahnabdrücken, ist rund 9000 Jahre alt. Die Geschichte der modernen Kaumasse beginnt bei den Mayas in Mexiko. Die zapften den Breiapfelbaum an und gewannen aus dessen milchigem Saft eine gummiartige Substanz namens Chicle. Ein mexikanischer General brachte Mitte des 19. Jahrhunderts eine größere Menge davon nach New York, wo dann mit dem Chicle herumexperimentiert wurde. Heute vor 150 Jahren ließ sich der amerikanische Zahnarzt William Finley Sample dann als erster die Herstellung von Kaugummi als medizinisches Produkt patentieren. Und das ist in der zuckerfreien Variante tatsächlich gut für die Zähne. Denn durch die erhöhte Speichelproduktion werden die Zähne besser gereinigt. Andere kauen eher, um cool und lässig zu wirken, aus Langeweile oder zur Entspannung. Das Kaugummi, das heute größtenteils aus Kunststoff besteht, verdankt seinen Siegeszug vor allem dem Unternehmer William Wrigley, der Ende des 19. Jahrhunderts mit den Sorten Spearmint und Juicy Fruit Kauprodukte mit Geschmack auf den Markt brachte.
Wir müssen das Kaugummi weiterkauen, das Kaugummi weiterkauen. Es ist wirklich ekelig, doch runterschlucken darf man's nicht.
Einige Wissenschaftler behaupten sogar, wer Kaugummi kaut, wird dadurch schlauer und leistungsfähiger.
Da waren wir, das heißt mein damaliger Doktorvater, der Professor Rost von der Uni Marburg, und ich eher etwas skeptisch.
Die Psychologin Linda Wirtwein wollte es genau wissen und hat an einer entsprechenden Studie mitgearbeitet.
Wir haben in der Schule 2 Experimente durchgeführt, beide jeweils mit über 500 Schülerinnen und Schülern,
die allerlei Intelligenzaufgaben lösen und andere Tests bestehen mussten. Eine Gruppe kaute währenddessen Kaugummi, die andere nicht. Das Ergebnis war ernüchternd.
Beim ersten Experiment, da ging es um die kognitive Leistungsfähigkeit, kam gar nichts dabei raus. Also keine Unterschiede zwischen Kauern und Nicht-Kauern.
Und bei der Konzentrationsfähigkeit schnitten die Schüler ohne Kaugummi sogar ein bisschen besser ab.
Wenn jemand gerne kaut und das als wohltuend empfindet oder sogar vielleicht als stressreduzierend, dann würde ich da in jedem Fall die Empfehlung geben, kauen Sie unbedingt weiter, weil schädlich sein kann es nicht.
Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Kaugummi. Egal ob Nüsse oder Tabakkörner oder Harze, schon immer hatten die Menschen das Bedürfnis, auf irgendetwas herumzukauen. Jede Kultur hatte andere Vorlieben. Der älteste Vorläufer des Kaugummis, den man bei Ausgrabungen in Südschweden gefunden hat, eine Masse aus Birkenpech mit entsprechenden Zahnabdrücken, ist rund 9000 Jahre alt. Die Geschichte der modernen Kaumasse beginnt bei den Mayas in Mexiko. Die zapften den Breiapfelbaum an und gewannen aus dessen milchigem Saft eine gummiartige Substanz namens Chicle. Ein mexikanischer General brachte Mitte des 19. Jahrhunderts eine größere Menge davon nach New York, wo dann mit dem Chicle herumexperimentiert wurde. Heute vor 150 Jahren ließ sich der amerikanische Zahnarzt William Finley Sample dann als erster die Herstellung von Kaugummi als medizinisches Produkt patentieren. Und das ist in der zuckerfreien Variante tatsächlich gut für die Zähne. Denn durch die erhöhte Speichelproduktion werden die Zähne besser gereinigt. Andere kauen eher, um cool und lässig zu wirken, aus Langeweile oder zur Entspannung. Das Kaugummi, das heute größtenteils aus Kunststoff besteht, verdankt seinen Siegeszug vor allem dem Unternehmer William Wrigley, der Ende des 19. Jahrhunderts mit den Sorten Spearmint und Juicy Fruit Kauprodukte mit Geschmack auf den Markt brachte.
Wir müssen das Kaugummi weiter kauen, das Kaugummi weiter kauen. Es ist wirklich ekelig, doch unterschlucken darf man's nicht.
Einige Wissenschaftler behaupten sogar, wer Kaugummi kaut, wird dadurch schlauer und leistungsfähiger.
Da waren wir, das heißt mein damaliger Doktorvater, der Professor Rost von der Uni Marburg, und ich eher etwas skeptisch.
Die Psychologin Linda Wirtwein wollte es genau wissen und hat an einer entsprechenden Studie mitgearbeitet.
Wir haben in der Schule zwei Experimente durchgeführt, beide jeweils mit über 500 Schülerinnen und Schülern,
die allerlei Intelligenzaufgaben lösen und andere Tests bestehen mussten. Eine Gruppe kaute währenddessen Kaugummi, die andere nicht. Das Ergebnis war ernüchternd.
Beim ersten Experiment, da ging es um die kognitive Leistungsfähigkeit, kam gar nichts dabei raus. Also keine Unterschiede zwischen Kauern und Nichtkauern.
Und bei der Konzentrationsfähigkeit schnitten die Schüler ohne Kaugummi sogar ein bisschen besser ab.
Wenn jemand gerne kaut und das als wohltuend empfindet oder sogar vielleicht als stressreduzierend, dann würde ich da in jedem Fall die Empfehlung geben, kauen Sie unbedingt weiter, weil schädlich sein kann es nicht.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Sie haben die dritte Aufgabe und damit die Prüfung beendet.
Vége a harmadik vizsgarésznek.